Wie beeinflusst Bodybuilding und Gewichtheben das Wing Chun Kung Fu Training? Und damit herzlich willkommen bei dieser Folge des Kung Fu Coach Podcasts. Mein Name ist Marc Adener von der Wing Chun Akademie. Ich bin Kung Fu Meister in mehreren Kung Fu Stilen und Sifu des Wing Chun Kung Fu. Die folgenden Inhalte dieses Podcasts sind Bestandteil des Schulungsprogramms in der Wing Chun Akademie und bei der Ausbildung der inneren Kampfkunst. In meiner Kampfkunstlaufbahn habe ich viele Kampfsport- und Kampfkunstbegeisterte Personen getroffen und zahllose Schüler kommen und gehen sehen. Darunter waren alle erdenklichen Körpertypen, groß, klein, dick, dünn, muskulös oder auch untrainiert. Insbesondere in Bezug auf die Ausbildung in den inneren Kampfkünsten kommt immer wieder die Sprache darauf, ob und wenn ja, wie viel Muskelaufbau man betreiben sollte, beziehungsweise ob der Gang ins Fitnessstudio eine sinnvolle Ergänzung zum Training ist. Diese Frage kommt keinesfalls nur bei Personen auf, die Bezug zum Tai Chi und Qigong haben, sondern auch bei Personen, die Wing Chun Training betreiben. Und diese Frage ist gleichermaßen für jede dieser Gruppen interessant und relevant. Wenn eine Person bereits einer festgelegten Fitnessroutine nachgeht, ist meistens auch der Vorbehalt damit verbunden, dass die allgemeine körperliche Fitness verloren geht, wenn man dieses Training gegen das reine Training der Kampfkunst eintauscht. Es handelt sich um ein weiteres Thema, bei dem sich die Geister scheiden, je nachdem welcher Überzeugung man anhängt. Eine einheitliche Meinung gibt es selbstverständlich auch zu diesem Thema nicht, da die Kampfkunstgemeinde, wie könnte es auch anders sein, auch bei diesem Thema in verschiedene Lager aufgespalten ist. Dabei geht es dann auch immer wieder um fundamentale Fragen wie: Existiert das sogenannte Qi überhaupt oder nicht? Ist die Ausübung der inneren Kampfkunst eine eher spirituell orientierte Ausprägung oder eine kampforientierte Ausprägung? Und so weiter. Diese Polarisierungen existieren, sind weit verbreitet und bestimmen immer wieder den Diskurs. Die Betrachtungsweise, wie man mit diesem Thema umgeht, hat somit auch viel damit zu tun, zu welchem Lager man sich selbst zuzählt. Dazu gehören dann eben auch die Fragen: Sollte man Gewichte heben, Widerstands- bzw. Strukturtraining betreiben oder welchen physischen Übungen auch immer höhere Prioritäten einräumen? Manche Personen sagen strikt nein, manche sagen ja, auf jeden Fall. Und auch hier handelt es sich um ein etwas komplizierteres Thema, welches man nicht so ohne weiteres in die eine oder in die andere Schublade stecken kann. Es sind keinesfalls nur Amateure, die der Meinung sind, man solle keine Gewichte stemmen und Muskelmasse aufbauen. Auch zahlreiche bekannte und namhafte Meister haben in der Vergangenheit Äußerungen in diese Richtung gemacht. Jedoch gibt es natürlich auch Meister, die das Gegenteil behaupten. Daher ist es erforderlich, sich die Argumente anzuhören und dieses entsprechend gegeneinander abzuwägen. Das Thema ist nicht klar schwarz oder weiß. Es kommt auch stark auf das Individuum an, ob und wie ein solches Training ausgeübt werden sollte. In der Wing Chun Akademie lerne ich die unterschiedlichsten Menschen kennen. Manche Leute, die durch die Tür kommen, sind Anfänger ohne vorherige Erfahrung in Kampfkunst im Allgemeinen, manche kommen direkt aus anderen Wing Chun Stilen oder sind früher einmal in anderen Schulen unterrichtet worden. Es ist noch nie vorgekommen, dass diese Personen das Wing Chun so ausgeführt und verstanden haben, wie es mir in Hongkong in der Wing Chun Athletic Association von Grandmaster Ip Ching, dem Sohn von Grandmaster Ip Man und dessen Meisterschülern, gezeigt und beigebracht wurde. Daher ist es anfangs immer erst einmal erforderlich, die Grundlagen noch einmal klar zu formulieren und auch mit Beispielen aufzuzeigen, was darunter zu verstehen ist, wenn man das Wing Chun System so betreibt, wie es in Hongkong in der Wing Chun Athletic Association von den Schülern Ip Mans unterrichtet wird. Wenn man sich in Hongkong beim Unterricht der Schüler von Grandmaster Ip Man in deren Unterricht umgesehen hat, bot sich ein Bild, das geprägt ist von Personen, die normaler nicht hätten aussehen können. Niemandem hat man es physisch angesehen, dass diese Person Kampfkunst bzw. Wing Chun Kung Fu betreibt. Und dennoch war jeder dieser Schüler, die Anfänger einmal ausgenommen, ein hochqualifizierter Kampfkünstler, der in Effizienz und Effektivität in jeder Bewegung glänzen konnte. Dabei ging es nie um Körperkraft. Im Gegenteil. Da ich mit ca. 1,85 Meter deutlich größer bin als die meisten dort trainierenden Chinesen, sollte man meinen, dass ich bereits allein durch die Physis einen Vorteil mitbringen würde. Doch das ist ein Trugschluss. Selbst die kleinsten und auch jüngsten Teilnehmer dort konnten größtenteils mit Leichtigkeit mit meinen Angriffen umgehen. Je mehr Kraft ich einsetzte, desto leichter schien es den Leuten zu gelingen, mich ins Leere laufen zu lassen oder meinen Angriff in eine effektive Gegenwehr zu verwandeln. Obwohl ich bereits über einige Jahre an Erfahrung verfügt habe, als ich nach Hongkong kam, waren die Ausführungen meiner Wing Chun-Techniken noch immer von zu viel Muskelkraft geleitet. Das machte es für die dort trainierenden Chinesen zu einer einfachen Übung, meine Techniken und Angriffe vorherzusehen und diese nach Belieben zu parieren, umzuleiten und ins Leere laufen zu lassen. Ich selbst habe bereits vor vielen Jahren aufgehört, physisches Training, wie man es im Fitnessstudio beobachten kann, zu betreiben. Bedeutet, ich betreibe keinerlei Training, welches das Stemmen von Gewichten beinhaltet. Ich bin jedoch ein großer Freund davon, Training zu betreiben, bei dem man mit dem eigenen Körper arbeitet, oder Übungen zu betreiben, bei dem man mit abwechselnder Anspannung und Entspannung arbeitet oder mit eingebildetem Widerstand. Zu solchen Übungen gehören Squats, Liegestütze, Planks sowie zahlreiche Übungen aus dem Tai Chi und Qigong. Während diese Art von Übungen für mich sehr gut funktionieren, muss dies keinesfalls für jede Person im gleichen Umfang gelten. Es kommt darauf an, was man erreichen möchte, was das persönliche Ziel ist. Wichtig festzuhalten ist, dass nicht jede Übung innerhalb einer Kampfkunst zwangsläufig eine Art von physischem Training sein muss, bei dem es das Ziel ist, Muskeln aufzubauen, Reflexe zu schulen oder andere physische Ausprägungen zu verbessern. Was ist damit genau gemeint? Ich spreche jetzt aus der Perspektive der traditionellen asiatischen Kampfkünste, nicht von den westlichen Ausprägungen wie dem Boxen oder dem MMA. Die asiatischen Kampfkunstsysteme basieren zumeist auf sogenannten Formen. Formen sind festgelegte Reihenfolgen von technischen Bewegungsabläufen, die der ausübenden Person bestimmte Fähigkeiten vermitteln sollen. Insbesondere anfangs, wenn jemand damit beginnt, die Formen in den traditionellen Kampfkunstsystemen zu praktizieren, fällt es teilweise schwer, bestimmte Bewegungen auszuführen, weil der Körper noch zu sehr durch die bereits vorliegenden Konditionierungen damit beschäftigt ist, gegen die Bewegungen anzukämpfen, sei es durch bestehende Verspannungen, Verkrampfungen, verkürzte Muskeln und Sehnen, Mangel oder Überschuss an Muskelmasse etc. Daher ist es besonders für Anfänger mit harter Arbeit verbunden, sich durch diese Widerstände durchzukämpfen. Mir sind immer wieder Schüler über den Weg gelaufen, die das Training nur sehr sporadisch wahrgenommen haben und sich dann erst gewundert und dann später aufgegeben haben, weil sie vermeintlich keine Fortschritte gemacht haben. Tatsächlich wären die Fortschritte sehr viel schneller und deutlicher gewesen, wenn diese Personen regelmäßig das Training durchgeführt hätten. Somit haben diese mit ihrem eigenen Verhalten zu dieser Nichtentwicklung beigetragen. In unserer westlichen Gesellschaft ist es typisch, dass Schüler wie in der Schule versuchen, alles auf intellektueller Ebene zu begreifen und sind dann häufig der Meinung, weil sie Bewegungen nachmachen können, dies bereits verstanden zu haben und dann zum nächsten Thema übergehen zu können. Dies gehört zu einer Reihe der am weitesten verbreiteten Trugschlüsse, die mir immer wieder bei Anfängern begegnen. Manche Leute sind regelrecht abgestoßen davon, die gleichen Bewegungsabläufe immer wieder zu wiederholen. Sobald die Bewegungsabfolge auswendig gelernt worden ist, meinen viele, sie hätten alles verstanden und man könne nun die nächste Übung auswendig lernen. Doch das ist nicht nur eine Fehlannahme, sondern absolut falsch. Die Entwicklung findet erst durch die Wiederholung statt und gibt dem Körper die Möglichkeit, sich auf die Bewegung einzustellen. Wie bereits mehrfach angesprochen, wirkt auch hier wieder der Dunning-Kruger-Effekt. Die Schüler halten sich für unglaublich schlau, weil sie etwas glauben verstanden zu haben, sind jedoch noch nicht so weit, um zu verstehen, was sie alles nicht verstanden haben. Ein optimaler Nährboden für Fehleinschätzungen in Bezug auf das eigene Können. Eine gesündere Trainingseinstellung wäre der Spruch des Sokrates: Ich weiß, dass ich nichts weiß. Solche Weitsicht ist jedoch nur selten zu finden. Die korrekte Ausführung des Trainings kann anfangs dazu führen, dass die Schüler stark ins Schwitzen geraten und auch einiges an Körpergewicht verlieren. Doch nach einiger Zeit werden diese Übungen immer natürlicher und die Ausübung von diesen Trainingseinheiten werden immer weniger anstrengend, weil der Körper sich an diese Anstrengungen gewöhnt hat. Nach einer Weile werden alle Übungen und Abläufe in den Formen wie selbstverständlich, die verspannten und angespannten Zustände nehmen ab und die flüssigen Bewegungsabläufe nehmen zu. Alle den Bewegungen zugrunde liegenden Sehnen und Muskeln haben sich auf die Bewegung eingestellt und sind durch das Training darauf optimiert, diese optimal zu unterstützen. Die Bewegungsabläufe werden immer weicher und fließender. Dies kann man sogar als außenstehende Person beobachten, wenn man einem Anfänger dabei zusieht, wenn dieser eine solche Bewegungsform ausführt und demgegenüber eine fortgeschrittene Person die gleichen Bewegungsabfolgen durchführt. Während der Anfänger noch mit viel Anspannung und Verspannung arbeitet, sehen die Bewegungen eher eckig und teilweise möglicherweise sogar etwas ungelenk aus. Bei der fortgeschrittenen Person sehen die Bewegungen deutlich geschmeidiger und natürlicher aus, ohne Unterbrechungen oder unnatürlich wirkenden eckigen Bewegungen. Wenn dieses Stadium erreicht wurde, hat eine entscheidende Weiterentwicklung stattgefunden. Die Formübung ist so sehr zur Normalität geworden, dass diese keine physische Anstrengung mehr beinhaltet, weil alle Muskeln so weit entwickelt sind, dass sie die Bewegung optimal unterstützen und kaum mehr Energie verbrauchen als im Ruhezustand. Damit ist die Bewegung so weit verinnerlicht worden, dass sie effizient ist vom muskulären Standpunkt aus gesehen. Die Bewegungen lassen sich im Idealfall nun mit Effizienz und Effektivität ausführen, ohne große Anstrengungen hervorzurufen. Der Widerstand, den der Körper in der Anfängerphase noch geleistet hat und die Arbeit, die anfangs noch notwendig war, ist nun, wenn überhaupt, nur noch in ganz geringem Maße vorhanden. Jedoch kann man dann in den traditionellen Kampfkunstsystemen sehr häufig auch folgende Entwicklung bei den praktizierenden Personen beobachten. Sie fangen mit dem Training an und entwickeln sich vom angespannten und verspannten Zustand hin zum anspannungslosen und verspannungslosen Zustand hin. Dabei werden sie auch physisch sehr fit. Je länger man jedoch diese Trainingspraxis beibehält und je mehr man das Training immer weiter steigert, desto mehr gewöhnt sich der Körper an diese Art der Anstrengung und beginnt immer mehr Optimierungen durchzuführen, um diese Bewegungen zu unterstützen und so anstrengungslos durchführen zu können wie möglich. Ab dem Punkt, wenn der Körper sich auf diese Anstrengung eingestellt hat, sieht man, wie diese Fitness sich ins Gegenteil umkehrt. Dies äußert sich häufig in Gewichtszunahme. Dies wird von außenstehenden Personen dann gerne als Trägheit oder Faulheit interpretiert. Für die ausübende fortgeschrittene Person hat sich vom Trainingspensum her nicht wirklich etwas verändert. Jedoch reagiert der Körper nicht mehr so stark auf die Übungen wie bisher, da die Gewöhnung an die Ausübung der Formen und Technikabfolgen immer stärker zur natürlichen Bewegung geworden ist, die immer anstrengungsloser vom Körper ausgeübt werden kann. Wenn man insbesondere die inneren Systeme praktiziert, sollte man sich über derartige Entwicklungen bewusst sein, dass diese anfangs noch anstrengenden Übungen mit der Zeit aufhören, eine physische Übung zu sein, welche den Körper in einer bestimmten Art und Weise fordert. Je stärker die Gewöhnung einsetzt, desto weniger werden die physischen Nebenwirkungen wie Gewichtsverlust und muskuläre Anstrengung in Erscheinung treten. Die gesamtheitliche Betrachtungsweise auch unter den heute genannten Aspekten wird im Wing Chun Kung Fu häufig nicht unterrichtet und außer Acht gelassen. Wenn die Ausübung der Bewegungsformen auf die inneren Bestandteile verzichtet, können bestimmte Entwicklungen nicht stattfinden. Dementsprechend bleiben diese Entwicklungsprozesse dann auch auf der Strecke. Mir ist selbstverständlich bewusst, dass nicht jede Person das Ziel hat, Wing Chun als gesamtheitliches System zu erlernen. Jedoch muss dieser ausübenden Person dann auch die Konsequenz klar sein, dass man damit auch nur einen Bruchteil des Potenzials des Wing Chun-Systems versteht und umsetzen kann. Insbesondere wenn Personen sich auf Körperkraft verlassen und physisches Training über das Training der Körperstruktur und der Entwicklung des Verständnisses der Grundprinzipien stellen, kann man die dann betriebene Ausdrucksform des Wing Chun als rein äußere Ausprägung des Wing Chun bezeichnen. Personen, die Wing Chun als rein äußeres System erlernen und betreiben, müssen sich dann auch nicht wundern, wenn sie Probleme damit haben, ihr Wing Chun gegen andere Systeme anzuwenden. Wie gesagt, kann nicht erwartet werden, einen Bruchteil des Systems zu erlernen und dann das volle Potenzial ausschöpfen zu können. Wing Chun ist bekannt für seine effizienten direkten Bewegungen und die Betonung von Technik über rohe Kraft. Ich kann es nicht nachvollziehen, wenn diese Grundprinzipien so klar an allen Stellen des Systems betont werden, dann aber weiterhin Personen das System so unterrichten, als könne man es als physisches Kräftemessen verstehen und betreiben. Dadurch, dass insbesondere Anfänger in der Regel noch sehr viel Anspannung und Verspannungen im eigenen Körper herumtragen, fällt diesen die Umsetzung des Wing Chun unter Anwendung von Körperkraft sehr leicht. Jedoch gewöhnen sich viele an diese Umsetzung, insbesondere wenn diesen nicht gezeigt wird, dass sie mit dieser Ausführung ihrem eigenen Fortschritt im Wege stehen. Gerade am Anfang besteht die Anforderung darin, den Schülern zu zeigen, wie diese von dem eingespannten Zustand in den entspannten Zustand gelangen. Die effiziente Bewegung hat den entspannten Körper als Grundlage. Wenn man mit Muskelkraft und Anspannung im Training arbeitet, können die Bewegungsmuster weder mit Effektivität noch mit Effizienz nach der Wing Chun-Definition ausgeführt werden. Die Anspannung steht dieser Entwicklung im Weg. Wie beschrieben, wird die Verspannung im Körper des Anfängers durch das entsprechende Training der Formen etc. nach und nach immer weiter abgebaut, wenn diese in der entsprechenden Art und Weise trainiert werden. Wenn jedoch die physische Anstrengung so weit abgebaut wurde, durch das Training der Formen und sonstigen Übungen, ist es erforderlich, ein gewisses Maß an physischem Training einzuführen, um dem Abbau der Muskulatur und der möglicherweise einsetzenden Gewichtszunahme entgegenzuwirken. Hier kommen dann physisch anstrengende Übungen ins Spiel, die auch das Training mit Gewichten beinhalten können. Wenn diese Art der physischen Übungen entfällt und nicht rechtzeitig damit begonnen wird, diese in ausreichendem Maße einzuführen, können die Bewegungen zwar sehr effizient werden, jedoch werden die Bewegungen dann mitunter auch wieder sehr schwach, weil die Muskulatur immer weiter abbaut. Diese beschriebene Entwicklung erstreckt sich über viele Monate und ist ein schleichender Prozess, den die ausübende Person zumeist kaum selbst bemerkt. Daher ist es umso wichtiger, dass eine qualifizierte Lehrkraft ein Auge darauf hat und mit Anregungen und Verbesserungsvorschlägen die Entwicklung begleitet, damit keine zeitraubenden Fehlentwicklungen stattfinden. Allein vor dem gerade beschriebenen Hintergrund sollte es klar geworden sein, dass die Entwicklung zur effektiven und effizienten Ausübung des Wing Chun vor allem Zeit benötigt, um diese Entwicklungsschritte auch stattfinden lassen zu können. Eine sehr weit verbreitete Fehlannahme, welche aus zu kurzen oder zu unregelmäßigen Trainingsphasen resultieren kann, ist die, dass man eine Kampfkunst wie das Wing Chun Kung Fu als eine rein äußere Kampfkunst betreiben und dennoch effektiv und effizient sein kann. Weit verbreiteten Werbesprüchen, deren Aussage ist, man könne innerhalb eines kurzen Zeitraums Wing Chun komplett erlernen, wie zum Beispiel in 3 Monaten, sollte keine Glaubwürdigkeit geschenkt werden. Es ist wichtig zu betonen, dass die Fähigkeiten, die für effektive und effiziente Ausübung der Bewegung und die effektive Selbstverteidigung benötigt werden, Zeit, Engagement und kontinuierliche Praxis erfordern. In einem dreimonatigen Zeitraum können grundlegende Techniken und Prinzipien erlernt werden, die in bestimmten Situationen nützlich sein können. Einige Selbstverteidigungskurse bieten kompakte Programme an, die grundlegende Griffe, Schläge und Abwehrtechniken vermitteln. Diese können dazu beitragen, das Selbstbewusstsein zu stärken und eine gewisse Grundlage zu schaffen. Und selbstverständlich handelt es sich auf der Straße nicht bei jedem Angreifer um austrainierte Kampfmaschinen mit jahrelanger Kampfsport- oder Kampfkunsterfahrung. Somit kann auch eine kurze Ausbildung genügen, um diese Grundlagen in ausreichendem Maße zu erlernen, um eine Selbstverteidigungssituation mit heiler Haut zu verlassen. Jedoch sollte man realistisch bleiben und verstehen, dass wahre Meisterschaft und Sicherheit in der Selbstverteidigung Zeit erfordern. Es dauert länger, um komplexe Bewegungen zu verinnerlichen, Reaktionen zu automatisieren und die psychologischen Aspekte der Selbstverteidigung zu verstehen. Echte Selbstverteidigung ist nicht nur physisch, sondern auch psychisch fordernd. Darüber hinaus hängt die Wirksamkeit der Selbstverteidigung nicht nur von den erworbenen Fähigkeiten bei den Techniken und Bewegungsabläufen ab, sondern auch von der Fähigkeit, Gefahren zu erkennen, strategisch zu handeln und angemessen zu reagieren. Diese Aspekte können nicht immer in einem kurzen Zeitraum vollständig entwickelt werden. Es ist ratsam, Selbstverteidigung als langfristiges Engagement zu betrachten. Selbst wenn man innerhalb von 3 Monaten einige grundlegenden Techniken erlernt, ist es wichtig, diese Fähigkeiten regelmäßig zu üben und weiter zu verbessern. Langfristige Selbstverteidigungsfähigkeiten basieren auf Wissen, Bewusstsein und kontinuierlicher Weiterentwicklung. Traditionelles Wing Chun Kung Fu und die Kunst der effizienten Körperstruktur. Traditionelle Wing Chun Kung Fu Systeme sind geprägt von Jahrhunderten der raffinierten Entwicklung, betonen die Kunst einer effizienten Körperstruktur, welche einen essentiellen Bestandteil ihrer Philosophie und Ausführung bildet. Die traditionellen Prinzipien ermöglichen nicht nur eine präzise und schnelle Ausführung von Techniken, sondern fördern auch eine tiefe Verbindung zu den inneren Energiereserven des Praktizierenden. Die ständige Verfeinerung dieser bewährten Körperstruktur gepaart mit traditionellen Lehren verleiht traditionellen Wing Chun Kung Fu Systemen eine zeitlose Effektivität und eine tiefe philosophische Dimension. In einem modernen Kontext, wo oft die Schnelligkeit oberste Priorität hat, zeigt sich, dass die Wurzeln im Traditionellen eine solide Grundlage für eine authentische und wirkungsvolle Kampfkunst legen. Zusammenfassend kann man es dahingehend runterbrechen, dass die Umsetzung und das Verständnis darüber, wie man Wing Chun betreibt und wie die Grundlagen ausgelegt werden, von Verband zu Verband und innerhalb von Verbänden, teilweise sogar von Schule zu Schule, unterschiedlich verstanden und interpretiert werden. Daraus resultieren unterschiedliche Unterrichtsmethoden und abhängig von der Vermittlungskompetenz der unterrichtenden Person auch entsprechend stark abweichendes Verständnis der Schüler. Je weiter die Schule und der Unterricht darin von der Vermittlung der Grundprinzipien und der Vermittlung des Wing Chun als gesamtheitliche Kampfkunst abweicht, desto stärker wird Wing Chun zu einem rein äußeren Stil, der viel Entwicklungspotenzial verschenkt. Die Grundprinzipien des Wing Chun Kung Fu machen es zu einer äußerst effektiven und zugänglichen Kampfkunst, die weit über bloße Selbstverteidigung hinausgeht. Durch die Betonung von Effizienz, Körperstruktur und Direktheit kann Wing Chun unabhängig vom Alter oder körperlicher Stärke erfolgreich praktiziert werden. Diese Prinzipien lehren nicht nur, wie man sich physisch verteidigt, sondern fördern auch mentale Klarheit und innere Stärke. Darüber hinaus kann Wing Chun sogar gesundheitsfördernde Wirkungen haben und dem Verschleiß des Körpers sogar entgegenwirken. Selbstverständlich handelt es sich bei der Aufzählung heute nicht um eine erschöpfende Liste der Problematiken, die sich in Bezug auf Muskeltraining in den inneren Kampfkunstsystemen stellen, und je nachdem, welchen Wing Chun-Stil man betreibt, kommen noch weitere Aspekte hinzu. Dieses Thema ist vor diesem Hintergrund unmöglich vollumfänglich zu behandeln, da niemand alle Wing Chun-Stile und damit alle Prinzipien kennt, die hinzugezählt werden. Es gibt auch hier Ausnahmen, jedoch ist dies ein zu großer Themenkomplex, um dies alles an dieser Stelle in einer einzigen Episode auszuführen. Die Grundlagen hierzu, deren Training, die Anwendung und Umsetzung sowie die Ausnahmen, wann gegen diese verstoßen werden kann und warum, behandle ich in einem meiner Online-Programme, das Wissen der Meister, sowie in der Ausbildung bei der Wing Chun Akademie. Dieses Thema werden wir in den kommenden Episoden immer wieder an geeigneter Stelle aufgreifen und vertiefen, da es sich dabei um einen wichtigen und wesentlichen Aspekt des korrekten Trainings handelt, ohne den Wing Chun nicht zu einer optimalen Kampfkunst reifen kann. Werbung. Die heutige Episode wird gesponsert von der Wing Chun Akademie, eurem Partner, wenn es um die Vermittlung gesamtheitlicher Kampfkunst geht. Wenn du Unterstützung suchst für deine Entwicklung in der inneren Kampfkunst wie dem Qigong oder den inneren Mechanismen des Wing Chun Kung Fu, bist du hier genau richtig. Mehr Informationen unter www.wingchunakademie.de. Feedback. Vielen Dank an alle, die sich in die vergangenen Episoden mit Fragen und konstruktiven Anregungen eingebracht haben. In den folgenden Episoden werden wir wie in der Vergangenheit auch Fragen und Anregungen aufgreifen und zum Bestandteil des Inhalts machen. Gerne könnt ihr eure Fragen zum Podcast unter info@kungfucoach.de oder über das Kontaktformular auf www.kungfucoach.de an mich richten. Wenn dir diese Episode gefallen hat, kannst du die Arbeit an diesem Podcast unterstützen. Die Links zum Patreon-Unterstützungsprogramm sowie alle sonstigen Methoden befinden sich in der Beschreibung. Wenn du dich für die Ausbildung in den gesamtheitlichen Kampfkunstsystemen interessierst, findest du weiterführende Informationen, unsere Online-Kurse und Bücher unter www.wingchunakademie.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes bzw. der Beschreibung zu diesem Podcast. Das Datum der Aufzeichnung der heutigen Episode ist der 16.08.2024 im Nationalpark Harz. In der Wing Chun Akademie verfolgen wir den Ansatz, die Traditionen des Wing Chun Kung Fu zu bewahren und zu vermitteln. Das Konzept in der Wing Chun Akademie ist mit den didaktischen Methoden des Westens, die fernöstlichen Konzepte und Schulungsinhalte zu transportieren und den geneigten Schülern dieses wunderschöne System strukturiert beizubringen. Dabei verbinden wir die modernen Anforderungen an eine effektive Selbstverteidigung mit der Vermittlung des traditionellen Wissens und gewährleisten für die geneigten Schüler eine gesamtheitliche Ausbildung zu absolvieren. Ich bin vielen Anwendern der unterschiedlichen Kampfkunstsysteme begegnet, denen es an kompetenter Anleitung mangelt. In den Kampfkunstschulen selbst oder bei der Weiterbildung zu Hause stellen sich bei vielen die gewünschten Erkenntnisse und Fortschritte nicht ein. Der Kauf von teilweise sehr teurer Fachliteratur bringt manchmal zwar neue Perspektiven, hilft jedoch nicht wirklich dabei, das Training weiterzuentwickeln oder die Entwicklung zur nächsten Stufe voranzutreiben. Doch das muss nicht so sein. Wer sich für die Beschleunigung der eigenen Lernfortschritte interessiert und Anleitungen sucht, die in strukturierter Weise das Wing Chun-System systematisch gegliedert zur Verfügung stellt, findet auf unseren Webseiten die entsprechenden Zugänge dazu. Für Einsteiger bieten wir auf der Webseite www.kungfucoach.de einen kostenlosen Einsteigerkurs. Dieser Einsteigerkurs bietet eine umfangreiche Einführung in die Kampfkunst des Wing Chun Kung Fu. In über 40 kostenlos zugänglichen Beiträgen schildert Sifu Mark Adenauf die Grundlagen bis hin zur Umsetzung der Selbstverteidigung mit den gezeigten Techniken und Inhalten. Von der Kung Fu Coach Webseite aus können auch unsere Kurse für Fortgeschrittene und für Profis erreicht werden. Auf der Webseite www.daswissendermeister.de haben wir Informationen zu unserem strukturierten 10-Stufen-Plan zum meisterhaften Wing Chun Kung Fu bereitgestellt. Dabei handelt es sich um eine umfassende, strukturierte und mit allen wichtigen Beispielen, Drills, Abläufen sowie den zugehörigen Erläuterungen versehene Formel, die den Weg zur gesamtheitlichen Kampfkunst und zu den gesamtheitlichen Wing Chun Kung Fu Ebenen bereitstellt. Dieser 10-Stufen-Plan ist verbandsoffen und bewusst so konzipiert, dass jeder Schüler unabhängig von Verband und Zugehörigkeit diese Inhalte umsetzen und in das eigene Training integrieren kann und wird durch die 10 chinesischen Großmeister begleitet. Erst wenn alle Konzepte miteinander kombiniert und in Harmonie gebracht werden, wird Wing Chun zu einem zusammenhängenden und einer echten inneren wie auch äußeren Kampfkunst. Wer daran interessiert ist, das Konzept des Wing Chun-Systems in seiner Gesamtheit zu begreifen, findet die Hintergrundinformationen inklusive Trainingsanleitungen hier. Das Wissen der Meister beinhaltet das kondensierte Wissen aus kombiniert ca. 800 Jahren Lebenserfahrung dieser Vollzeit-Wing Chun-Meister. Als permanenter Wegbegleiter und echte Inspiration für dein Training und deinen Weg zu echter Meisterschaft im Wing Chun bist du hier genau richtig. Dieser Plan zeigt, welche Trainingsinhalte auf welche Art und Weise betrieben werden müssen, um konstante und nachvollziehbare Fortschritte zu machen. Du verlierst keine Zeit mehr auf der Suche nach der nächsten Inspiration für dein Training und verbringst keine Zeit damit, Dinge zu praktizieren, die dich nicht weiterbringen. Mehr Informationen können auf der Webseite abgerufen werden unter www.daswissendermeister.de. Alle Links findest du auch in den Shownotes bzw. der Beschreibung zu diesem Podcast. In diesem Sinne schließen wir diese Episode für heute. Ich wünsche allen viel Spaß und Erfolg beim Training und bei der Nutzung unseres Online-Angebotes. Wenn du diese Podcast-Episode nicht auf unserer Webseite abrufst, schau doch einfach mal bei uns vorbei unter www.wingchunakademie.de oder besuch uns in einer unserer Schulen. Ich wünsche dir für heute erst einmal einen schönen Tag und alles Gute. Bis zum nächsten Mal beim Kung Fu Coach Podcast. Tschüss und bis bald, euer Sifu Mark Adenaff.